Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mein Thema heute und die Predigt ist: Ein Hirte verändert die Welt. Und als Grundlage den 23. Psalm, den wir eben gemeinsam miteinander gebetet haben. Der frühere hannoverische Landesbischof Dr. Lilje erzählte in einer Predigt über den 23. Psalm, dass er bei einer Reise nach Indien den Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft aufgesucht hatte. Und in der Halle habe er die Bilder der vier großen Religionsstifter gesehen: Buddha, Mohammed, Zarathustra und den Herrn Jesus Christus. Und der Inder, der ihn führte, habe ihn beim Anblick dieser Bilder gefragt: Bemerken Sie den Unterschied? Was war er? Drei dieser Religionsstifter waren in tiefes Nachdenken versunken dargestellt. Aber das Bild, das den Herrn Jesus zeigte, ihn als den guten Hirten. Der sich über einen Dornenstrauch beugt, um ein Lamm zu befreien, das sich darin verfangen hatte. Er macht sich für dieses Lebewesen die Hände blutig. Dann legt er es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Sehen Sie, sagte der Inder, er ist der Einzige, der nicht mit sich selbst beschäftigt ist und nicht an sich denkt. Der 23. Psalm beschreibt in eindrücklicher Weise die Eigenschaften eines guten Hirten. Es sind die Erfahrungen, die der Psalmdichter David mit diesem Herrn gemacht hat. Faszinierend ist dieses Lied der Zuversicht und Sicherheit, von denen David in diesem Psalm spricht. Er ist keineswegs ein Romantiker. Er ist lebens- und berufserfahren. Schon als junger Mann erfuhr er die Härte und die Gefahren des Hirtenlebens. Als er diesen Psalm schrieb, da war er schon König. In 1. Samuel 16 wird von ihm berichtet, er war der jüngste von 8 Brüdern und er hütete die Schafe seines Vaters. Und weiter wird berichtet, aufgrund seines Ungehorsams verließ Gottes Geist den König Saul. Zeitweise war er schwermütig und Musik verschaffte ihm Erleichterung. Und so bat er seine Bediensteten, ihm einen Mann zu suchen, der des Saitenspiels kundig war. Wir würden sagen, er brauchte einen Musiktherapeuten. Einer kannte einen solchen, nämlich David. Und den schilderte er so: Er ist ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet. Und ganz wichtig, der Herr ist mit ihm. Er war bräunlich, hatte also einen frischen Teint, mit schönen Augen und guter Gestalt. Ein Mann zum Verlieben. König Saul ließ ihn holen und so kam er an den Hof und diente dem König. Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und da verwundert es auch nicht, dass, wie später berichtet wird, Michal, die zweite Tochter von König Saul, David ebenfalls lieb gewann. Dass er ein mutiger und ein kraftvoller Kämpfer war, schildert er später Saul gegenüber. als er sich freiwillig zum Kampf gegen Goliath bewarb. Saul war sehr skeptisch, weil er eben noch so jung war. Er sagte ihm aber, dass er ein Kriegsmann sei von Jugend auf, dass wenn ihm beim Hüten der Schafe ein Löwe oder Bär ein Schaf weggetragen hätte, er ihm nachgelaufen sei, ihn ergriffen, geschlagen und das Tier ihm aus dem Maul gerissen habe. Wenn er auf mich losging, ergriff ich ihn bei seiner Mähne oder Bart und schlug ihn tot. Das ist David. Liebe Gemeinde, das ist zwar eine etwas längere Einleitung zum eigentlichen Predigtext, aber es zeigt uns mehr Persönliches über den Menschen David, dem Verfasser vieler Psalmen, und lässt uns seine Erfahrungen mit seinem Gott besonders in Psalm 23 besser verstehen. David beginnt sein Bekenntnis mit den Worten: Der Herr ist mein Hirte. Er sagt nicht der Hirte, auch nicht ein Hirte. Nach allem, was man aus seinem Leben weiß, ist dieses mein Hirte auch nicht unbetont, sondern ganz bewusst zeigt er damit seine ganze persönliche enge Beziehung zu seinem Gott auf und seinem Herrn. Er, dieser Herr, sagt dies aus, hat Acht auf mich und ich gehöre ihm und ich gehöre zu seiner Herde. Ich wünsche mir, liebe Schwestern und Brüder, dass alle hier heute im Gottesdienst das mit voller Überzeugung auch von sich sagen können. Nun behauptet David in Vers 2 etwas ganz Kühnes. Mir wird nichts mangeln. Wirklich nicht? Verwechseln wir da nicht manchmal unsere Wünsche und Begehrlichkeiten mit Mangel? Als mein Vater 1942 starb, war ich 12 Jahre alt und meine Mutter musste mit mir von einer kleinen Rente unser Leben bestreiten. Ich war damals auf dem Gymnasium und das kostete zu der Zeit noch viel Geld. Eisern gab sie davon aber jeden Monat den Zehnten in die Reichsgottesarbeit. Dafür hatte sie eine ganz bestimmte Sammelbüchse. Und der Herr hat uns, obwohl es ihm im und nach dem Krieg wenig zu essen gab, immer versorgt. Und das, was uns fehlte, haben wir nie als Mangel empfunden. Und ich habe dadurch auch früh gelernt, mich zu begnügen und einzuteilen. David begründet seine Behauptung, keinen Mangel zu haben, mit den Eigenschaften und Handlungen eines guten Hirten und erkennt sie aus eigener Berufserfahrung. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Dass es Weideplätze gibt, auch im Orient, ist keine Frage. Aber grüne Auen, die wirkliche Weide bieten, sind selten. Und die kennt auch nur der gute Hirte. Als der Herr Jesus die 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen speiste, ließ er die Leute sich auf den Boden lagern. Und da heißt es, es war aber viel Gras an dem Ort. Auf viel Gras kann man sich bequemer lagern. Und so sorgt unser Herr auch für die scheinbar nebensächlichen Dinge. Er kümmert sich auch heute um deine und um meine Versorgung. Nicht üppig, aber ausreichend. Auch unsere Welt bietet dem Menschen viel, ganz klar. Aber all das stillt nicht den Hunger des Menschen. Es gibt nur einen, der das kann. Jesus, unser Heiland. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens und von Gott gekommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dazu gehört, und führet mich zu frischen Wassern. Wasser ist nicht gleich Wasser. Wie erfrischend und belebend ist es zum Beispiel, Quellwasser nach einer langen Wanderung oder kühles Wasser an heißen Tagen zu trinken. Im Orient ist es Mangelware. Wie sehr leiden zum Beispiel Menschen, die durch Erdbeben und Tsunamis vertrieben werden und die Dinge, die sie für das Tägliche brauchen, zerstört werden, unter anderem auch kein Wasser haben. Wassermangel. Aber Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. David hat es von seinem Gott erfahren. Und wir erfahren es durch Jesu Worte, mit denen er uns ermutigt und in schweren Situationen Kraft gibt, durchzuhalten und ihm zu vertrauen. Und wo finden wir das? Das, was wir heute Morgen in der Andacht gehört haben, in der Bibel. Und darum wird es auch empfohlen, sie zu lesen. Und heute ist ja auch der Bibelsonntag. Aber das ist noch nicht alles. Er erquicket meine Seele. Durch die Sünde, durch die Entfernung von Gott, durch seinen Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot hat der Mensch seinen Zusammenhang als ganzheitliches Wesen bestehend aus Körper, Geist und Seele verloren. Und deshalb strebt er, verführt von Satan, Teilbefriedigungen an. Und aus der Bibel wissen wir, dass das Leben nicht allein aus Essen und Trinken besteht. So schön und genussvoll das auch sein mag und auch keinesfalls verboten ist. Gut essen und trinken hält Leib und Seele zusammen, sagt schon der Volksmund. Aber das ist nur bedingt richtig. Kummer und Sorgen kann auch die beste Speise nicht beseitigen. Erquickung der Seele, liebe Gemeinde, ist ein innerlicher Vorgang, wenn auch durch Äußerliches beeinflussbar. Wie sehr genießt man zum Beispiel im Urlaub die Ruhe in der Natur und empfindet in Gottes herrlicher Schöpfung ein Labsal für die Seele. Aber auch das andere ist möglich. Wie es die Söhne Korahs in Psalm 42,6 beschreiben. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Hilfe und mein Gott ist. Er führt mich zu einer Oase. Dort, wo ich aufdanken kann. Ja, wo denn? Im Gottesdienst in der Gemeinde, wie wir heute. Tankstelle ist das für uns, für unsere Seele. In der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, im Hauskreis oder in anderen ähnlichen Zusammenkünften. Der gute Hirte ist ja auch um unsere inneren Bedürfnisse bemüht. Er führet mich auf rechter Straße. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er sucht den Weg für mich, den ich gehen soll. Und er kennt den richtigen Weg. Ich kann mich seiner Führung anvertrauen, auch wenn ich nicht um die nächste Wegbiegung sehen kann und nicht weiß, was hinter der nächsten Bergkuppe ist. Aber lassen wir uns führen? Folgen wir ihm, wohin er uns führen will? Meinen wir nicht allzu oft, dass der Herr sich wohl geirrt haben müsse, wenn uns seine Wege so gar nicht recht erscheinen mögen? Und wie oft muss er uns auf um- und beschwerlichen Wegen zum Ziel führen? Wie viel müssen wir erst noch lernen, bevor wir sagen können, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen? Das ist mir in meinem Leben auch an bestimmten Stellen sehr schwer gefallen. Aber so haben es Paulus und Barnabas auf ihrer Missionsreise auf Zypern erfahren. Es ist nämlich der Teufel, der immer wieder versucht, uns zum Ungehorsam gegen Gottes Weisungen zu verführen. Mit aller List und Bosheit, du Feind der Gerechtigkeit, hörst nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn. So haben es Paulus und Barnabas erfahren und so ausgesprochen. Und genau deshalb, liebe Gemeinde, ist es so wichtig, den Gottesdienst zu besuchen und die Bibellehre. Warum? Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schon Mose hatte nach dem Namen Gottes gefragt. Und er erhielt die Antwort, ich werde sein oder ich bin, der ich sein werde. Das heißt, da sein und hebräisch Jahwe. Dieser Name, dieses einen und einzigartigen Gottes, birgt für Gerechtigkeit, für Frieden, für Güte, für Barmherzigkeit, Vergebung und Liebe. Und auf ihn kann ich mich ganz und gar verlassen. Warum? Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Diese Wege sind oft rau, steinig und voller Gefahren. Und absolut keine heile Welt. Auch die christliche Gemeinde, seine Herde, kann sich eine solche nicht schaffen. Unser Leben ist auch immer vom Tode bedroht. Aber der Tod ist eben nicht das Letzte. Und darum sagt David, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Und auch hier spricht David wieder aus seiner Berufserfahrung. Ein Nomadenleben ist von Bewegung geprägt. Das finstere Tal ist das Tal des Todesschattens. Und obwohl wir keine palästinensischen Nomaden sind, denke ich, können wir uns gut in diesen Psalm einfühlen. Soziologen beschreiben unser Leben als ein Leben in der Risikogesellschaft. Die lebensdrohenden Risiken vermehren sich sprunghaft. AIDS, Krebs, Klimakatastrophe, Erdbeben, Tsunami, Tornados, Atomstrahlung und was es da alles noch gibt. Manche Risiken scheinen inzwischen von Menschen unbeherrschbar. Und hier sagt nun einer zu mir, in dieser unsicheren Welt, auf meinem gefährlichen Weg, bin ich doch geborgen. Denn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und er passt auf dich und auf mich auf. Glaub es mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Obwohl ich in der Zeit 1944-45 nichts vom christlichen Glauben wissen wollte, obwohl ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin, und als Kriegsfreiwilliger dem gläubigen Elternhaus entflohen bin, kam mir komischerweise dieser Vers immer in den Kopf. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe es nie begriffen. Es war verrückt. Immer wieder kam der Gedanke. Und ich bin einige Male auch in Todesgefahr gewesen. Verstanden habe ich es erst nach Jahrzehnten. Später, als wir einmal in der Lüneburger Heide Urlaub machten und ich einen Schäfer bei seiner Heidschnuckenherde beobachtete. Er hatte so einen Stecken. Und ist das nicht eher ein Bild von einem Gegenstand zum Drohen und zum Schlagen statt zum Trösten? Ist das nicht paradox? Wie kann mich der Stab und Stecken des guten Hirten denn trösten? Kleine Randbemerkung. Der methodistische Altbischof Sticher hat einmal gesagt, Hirten haben der Gemeinde voranzugehen und sie nicht zu scheuchen. Und ein andermal hat er gesagt, ihr Ältesten sollt den Gliedern der Gemeinde nicht die Köpfe waschen, sondern die Füße. Das nebenbei. Aber was habe ich da in der Lüneburger Heide beobachtet? Der wirkliche Hirte der Herde steht viele Stunden, um seine Herde stets zu überblicken. Und dieses lange Stehen ist sehr ermüdend. Und so stützt er sich auf seinen Stab. Und in dem Herrn Jesus habe ich einen solchen Stab, solch einen stützenden Stab. Denn er wird nicht müde, mich und dich aus dem Auge zu lassen. Und in Sacharja, in Kapitel 11, Vers 10, wird dieser Hirtenstab Huld genannt. Und diese Huld des Heilandes ist mein Trost. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. An dem unteren Ende des Hirtensteckens befindet sich eine kleine Schaufel, die sogenannte Worfschaufel. Wozu wird die denn gebraucht? Wenn sich ein Schaf von der Herde löst und es befindet sich noch in Wurfweite, dann sticht der Schäfer mit der Worfschaufel einen Lehmbrocken aus oder einen Stein und wirft diesen Klumpen neben das Schaf. Damit das Tier sich wieder in die Herde einordnet. Und manchmal trifft dieser Brocken auch das Schaf und das kann auch sehr schmerzhaft sein. Aber ist es nicht tröstlich zu wissen, der gute Hirte hat einen Stecken, mit dem er nicht schlägt, aber mich zur Herde zurückdirigiert, damit ich bei ihr und bei ihm bleibe. Deshalb sollte man denen auch nachgehen, die schon lange nicht mehr zum Gottesdienst gekommen sind. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. In unsicherem Gelände und Wegen werden wir auch von Feinden bedroht. Das waren zu Davids Zeiten wilde Tiere, Diebe, Wegelagerer und Neider. Aber in Gottes Schutz ist er geborgen. Während die Feinde zuschauen, deckt er ihm sozusagen vor dem Zelt den Tisch. An einen Tisch setzt man sich, um Mahl zu halten. Für David und für uns heißt das, du Herr bekennst dich öffentlich zu mir und hältst Tischgemeinschaft mit mir, was wir im Abendmahl praktizieren. Auch wenn ich viele Fehler habe, die mir meine Mitmenschen ankreiden. Du, Herr, lädst mich zu dir ein an deinen Tisch, denn du hast mich angenommen und ich bin dein. Denn du salbst mein Haupt mit Öl. Auf diese Weise begrüßte im Orient der Hausherr seinen Gast. Für uns bedeutet das, du, Herr, würdigst mich unvollkommenen Menschen wie einen König. Ich bin in deinen Augen ein königlich Kind. Du machst uns, deine Kinder, zu Königen und Priestern vor deinem Gott und Vater, so heißt es in der Offenbarung. Mit einer solchen hohen Würde beehrst du mich, uns schwache und fehlbare Menschenkinder. Und so unfassbar groß ist deine Liebe, Gott, zu uns. Und du schenkst mir voll ein. Bei dir, Herr, gibt es keine Halbheiten. Ich darf von deiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, nach Johannes 1,16. Und wir singen in einem Lied, deine Gnade gilt auch mir. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Es heißt nicht, laufen meinem Leben voraus. Wir gehen unseren Lebensweg nach unseren Planungen. Und da wir oft unsere eigenen Wege gehen und den Herrn in unseren Planungen, ob groß oder klein, nicht einbeziehen, können uns Gutes und Barmherzigkeit von ihm, wenn überhaupt, nur folgen, und das nur aus Gnade. Der Herr muss uns oft immer wieder zurückholen. Und im Nachhinein erkennen wir, dass es seine große Güte und Freundlichkeit und Liebe war, die uns nachging und einholte. So ist es auch mir ergangen. Und ich verdanke das den vielen Gebeten meiner Mutter. Ein alter Mann, der 90 Jahre alt war, wurde einst gefragt, haben Sie den Herrn Jesus lieb? Und der alte Mann antwortete mit einem Lächeln, ja, ich habe ihn lieb, aber ich kann Ihnen noch etwas Besseres sagen. Und der Freund, der ihn angeredet hatte, fragte, ja, kann es erst noch etwas Besseres geben als Jesus lieben? Was könnte das denn sein? Und der Alte erwiderte mit einem Lächeln, er hat mich lieb. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Welch große Zuversicht und Gewissheit spricht David in diesem Satz aus. Immer da. Woher hat er die? Und wie kann er das wissen? Wissen wir das? David weiß es, weil er seinem Herrn voll und ganz vertraut, so wie die Schafe ihrem Hirten. Und wir? Der Herr Jesus hat gesagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das war die Losung übrigens für 2010. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe euch hin, die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. In einem Lazarett lag hoffnungslos ein Unteroffizier. Als der Feldgeistliche an sein Bett trat, sagte der schwer Verwundete, was Sie mir wagen wollen, Herr Pfarrer, weiß ich schon lange. Ich bin aus Königsberg, der Stadt der reinen Vernunft, und habe Kant studiert. Der ist mein Mann. Lieber junger Kamerad, sagte der Pfarrer, ich habe auch ein bisschen Kant gelesen und bin so bei ihm auf ein Wort gefallen, dass Sie vielleicht Ihrem Freund Kant glauben werden. Kant sagte nämlich einmal, aus allen 1000 Büchern, die ich im Leben gelesen habe, hat mich nichts so getröstet wie das Wort, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bitte Sie, dieses Wort von Kant anzunehmen. Und dessen dürfen wir auch alle gewiss sein, liebe Gemeinde und liebe Brüder und Schwestern und Freunde. Du, Herr, bist bei mir, auch im Sterben. Ich fasse zusammen. Der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, ist der, der sich um uns Menschen kümmert wie ein guter Hirte. Gott spricht in diesem seinen Sohn Jesus die Ursprache des Herzens, die alle Menschen verstehen können. Und er sagt zu jedem und zu jeder von uns, du bist mir wichtig, du bist mir unendlich kostbar. Und weil das so ist und weil ich diese Welt, die ich geschaffen habe und die Menschen darin so sehr liebe, darum gab ich den einzigen Sohn für sie hin, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht für die Ewigkeit verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Seine Sprache, die Sprache Jesu, ist die Sprache des guten Hirten, der dich einlädt, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Es ist die Sprache der Liebe, die die Welt verändert. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.